Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Deutsch-Österreichische Freundschaft im Jahr 2018. Heute mit einem historischen Thema. Ich weiß, dass es nun wirklich genug zu besprechen gäbe aktuell. Die neue Regierung natürlich, Sebastian Kurz mit der FPÖ zusammen. Das wird auch gemacht, versprochen, so schnell wie möglich sogar. Aber ich arbeite da gerade an ein paar anderen Projekten, die wichtiger sind. Und dazu sage ich auch später in dieser Episode noch etwas. Legen wir aber erstmal eine Geschichtsstunde ein, die ja mit deutsch-österreichischer Freundschaft nun so gar nichts zu tun hat. Vor 80 Jahren genau annektiert das Deutsche Reich die Republik Österreich. Der Reichskanzler Adolf Hitler holt seine Heimat heim ins Reich, wie es in der NS-Propaganda heißt. Von dieser Propaganda werdet ihr einiges hören in dieser Ausgabe. Ich habe mich an einer Art Collage versucht. Ich habe nämlich für ntv.de ein Interview geführt mit Oliver Radkolb. Das ist der Chef des Instituts für Zeitgeschichte hier an der Universität Wien. Und Versatzstücke aus diesem Interview habe ich zusammengeschnitten mit historischem Material. Also ihr werdet Ausschnitte hören aus der Abschiedsrede des österreichischen Kanzlers Kurt Schuschnigg am 11. März 1938. Ihr werdet ein paar Teile hören von der berühmten Rede Adolf Hitlers am Heldenplatz am 15. März 1938, als der Anschluss dann schon vollzogen ist. Und ihr werdet auch die Rechtfertigung hören von Karl Renner, dem ersten Kanzler der Nachkriegsrepublik Österreich, der ja die Österreicher als Opfer hinstellt. Denn genau das war sozusagen die offizielle Darstellung dieses Anschlusses nach dem Krieg. Österreich war das erste Opfer Hitlers, das hat man sich hier in Österreich so erzählt. Aber so war es tatsächlich überhaupt nicht. Die Österreicher gehörten auch zu den Tätern, dazu wird Oliver Radkolb auch einiges sagen im Interview. Bevor ich euch da so reinschubse in diese historische Collage, ein paar einführende Worte, dass ihr Bescheid wisst ungefähr, worum es geht. Also die österreichische Demokratie entstand wie in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg und starb wie in Deutschland im März 1933. Da schaltete der damalige Kanzler Engelbert Dollfuß das Parlament aus. Es entstand dann der sogenannte Austrofaschismus. Das war ein klerikaler Ständestaat, in dem Parteien wie die Sozialdemokraten, aber auch die Nationalsozialisten zum Beispiel, verboten waren. Adolf Hitler hatte schon in Mein Kampf angedeutet, dass er seine Heimat Österreich als Teil des Deutschen Reiches begreift und die auch eben heim ins Reich holen möchte, wie es immer hieß. Und im Laufe der Jahre geriet also der kleine Nachbar des Deutschen Reiches, geriet also Österreich immer mehr unter Druck. Im Februar 1938 dann kommt es quasi zum Showdown. Also Hitler bestellt den damaligen Diktatorkanzler Kurt Schuschnigg nach Berchtesgaden und drängt ihn, die Nationalsozialisten wieder zuzulassen als legitime Partei und sie auch noch in sein Kabinett aufzunehmen. Sonst werde er einmarschieren. Schuschnigg stimmt teilweise zu, versucht aber gleichzeitig noch ein paar Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zum Beispiel setzt er eine Volksbefragung an für den 13. März. Da sollen sich die Österreicher dazu bekennen, dass Österreich unabhängig von Deutschland sein soll. Das begreift Hitler als eine Art Provokation und lässt also die Wehrmacht aufmarschieren. Die steht dann am 11. März schon vor der österreichischen Grenze. Kurt Schuschnigg sieht, dass militärisch Österreich dem Ganzen nichts entgegenzusetzen hat. Er befiehlt den Truppen in seiner Abschiedsrede, keinen Widerstand zu leisten. Die Wehrmacht überquert dann also die Grenze. Hitler folgt am Nachmittag des 12. März. Unter großem Jubel fährt er dann von Linz in Oberösterreich, was seine Heimatstadt ist, bis nach Wien, wo er dann ein paar Tage später ankommt und seine berühmte Rede am Heldenplatz hält, wo er sagt, Österreich ist hiermit Teil des Deutschen Reiches. Ja, warum die Menschen ihm so zugejubelt haben, wie die Österreicher auch oder einige Österreicher auch zu Tätern wurden und warum gerade diejenigen, die zu Tätern wurden, sich nach dem Krieg als Opfer gefühlt haben, das erzählt also Oliver Radkolb im Gespräch. Und zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie so die politische Gemengelage war in diesem Österreich kurz vor dem Anschluss.
Am 11. 12. März 1938 ist ein sehr vielschichtiges Österreich untergegangen, was die Gesellschaft betrifft. Zwischen 20% und 30% der österreichischen Bevölkerung waren bereits vor dem Anschluss aktive Nationalsozialisten. 20% der Polizei haben bereits für die illegale NSDAP gearbeitet. Also ein Teil der Gesellschaft war längst im Lager Adolf Hitlers. Aber das sollte man noch nicht vergessen, als am 9. März 1938 der Kanzlerdiktator Kurt Schuschnigg seine Volksbefragung verkündet hat, gibt es 3 Tage plötzlich sowas wie Demokratie wieder in diesem Land, das ja seit 1933 eine Diktatur war. Es laufen illegale revolutionäre Sozialisten, verbotene Kommunisten, aber genauso Monarchisten und Anhänger von Schuschnigg auf die Straße mit Flugzetteln, Propagandaplakaten und versuchen Werbung zu betreiben für diese Volksbefragung und die Unabhängigkeit Österreichs von Deutschland. Also ein sehr ambivalentes Ergebnis. Aber diese Aufbruchsstimmung, die wirklich sehr gut vor allem in Erinnerungsberichten dokumentiert ist, bricht mit der Rede von Schuschnigg dann am 11. März am Abend in der Rawak zusammen, auch weil er deutlich signalisiert hat und auch dem Bundesheer über den Bundespräsidenten auch den Befehl erteilt hat, keinen Widerstand zu leisten, und damit sozusagen zerplatzt diese kurze demokratische Blase.
Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis, auch in dieser ernsten Stunde nicht, deutsches Blut zu vergießen gesonnen sind, unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne wesentlichen Widerstand, sich zurückzuziehen und die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volk mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich!
Das zentrale Informationselement in dieser Zeit ist der Rundfunk. Ja, der wird auch sofort von den Nationalsozialisten am 12. März besetzt und strahlt dann die entsprechenden Nachrichten aus. Dann verfügt die NSDAP bereits über perfekte Organisationsstrukturen. Das heißt, man kann auch Leute organisieren, Busse zusammenkarren, teilweise werden sie auch mit Waffen ausgestattet. Es gibt eine kaum gezeigte Polizeiwochenschau, eine Art Polizeischulungsfilm, wo man sieht, wie am Heldenplatz illegale Nationalsozialisten in Zivil dann mit Waffen ausgerüstet werden. Also das funktioniert dann sehr schnell, weil man vor Ort einen Apparat hat. Auch darf man nicht vergessen, dass der Sicherheitsapparat perfekt funktioniert. Also Himmler, Heydrich und eine kleinere Gruppe schwerst bewaffneter SS-Leute fliegen noch in der Früh am 12. März nach Wien-Aspern und übernehmen sozusagen innerhalb kürzester Zeit, auch auf der Grund der Tatsache, dass es überall nationalsozialistische Vertrauensleute gibt, die Polizei, und beginnen auch sehr rasch mit den Verhaftungen und auch mit den Verhandlungen zur Neukonzeption der Polizei. Für mich das Paradebeispiel ist die Österreichische Nationalbank, wo sie schon 1935, 36 ungefähr 40% bekennende NSDAP-Mitglieder unter den Mitarbeitern haben. Es gibt einen eigenen geheimen SA-Sturm, die noch am 12. März in der Früh die Direktoren verhaften, mit Ausnahme des Gouverneurs, und auch an die Polizei und Gestapo übergeben. Also auch dieser Anschluss von innen, den Sie ganz stark auch in der Steiermark sehen, in Tirol, Salzburg, Klagenfurt, also da ist schon eine auch ein bisschen vorbereitete Machtergreifung auf der Basis vorhanden.
Führer wird mit ungeheurer Begeisterung empfangen.
Dann muss man sagen, wird also der Triumphzug Hitlers nach Wien natürlich auch propagandistisch perfekt inszeniert und vorbereitet. Also da bleibt keine Kameraeinstellung dem Zufall überlassen, auch welche Bilder hinausgehen. Also zum Beispiel gibt es absolute Zensur für die Bilder, die es gibt, von symbolischen Pogromen gegen Juden in Wien, ja, Teile des Heldenplatzes, die leer sind im Eck, also spielt keine Rolle, es ist trotzdem eine riesige Masse mit fast 200.000 Menschen, aber trotzdem, ein Eck bleibt aus irgendwelchen Gründen leer. Da gibt es Bilder, die werden sofort auch eingezogen und dürfen nicht präsentiert werden. Und es ist auch sehr typisch, dass das globale Bild vom Heldenplatz ist sowas wie eine Art Führerbalkon, also Hitler blickt auf den Heldenplatz, aber es ist kein Balkon, sondern ist ein sogenannter Altan, also eine 240 Quadratmeter große, riesige Terrasse, aber in der Inszenierung, auch mit einer Holzkonstruktion, wird dafür gesorgt, dass Hitler überhöht dann auch auf den Fotos und Wochenschauen sichtbar ist.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum dieser unglaubliche hysterische Jubel ausbricht in ganz Österreich, also von der Fahrt Hitlers von Oberösterreich bis nach Wien. Der erste Grund ist der, dass man, was ja heute kaum mehr nachvollziehbar ist, die österreichische Gesellschaft seit 1919 eigentlich diesen Anschluss gesucht hat, und zwar quer durch alle Parteien. Die Sozialdemokraten sind absolute Anschlussbefürworter. Selbst der Kanzler Schuschnigg erklärt in seiner Abschiedsrede am 11. März 1938, es dürfe kein deutsches Blut vergossen werden, und verabschiedet sich mit einem deutschen Wort. Also er sieht sich auch primär als Deutscher, ja, als Kanzler Österreichs, aber kulturell gesehen als Deutscher. Und man darf nicht vergessen, dass natürlich die soziale und politische Situation in Österreich vor 1938 wesentlich schlechter war als im nationalsozialistischen Deutschland, mit dieser massiven Rüstungspolitik, mit Zwangsmaßnahmen, um die Arbeitslosigkeit hinunterzubringen. Selbst liberale amerikanische Ökonomen wie John Kenneth Galbraith im Harvard sind begeistert über dieses deutsche Wirtschaftswunder. Und das ist schon etwas, was auch in Österreich Eindruck gemacht hat. Also diese Mischung aus Hoffnung für die Zukunft und gleichzeitig auch diese grundlegende großdeutsche kulturelle Einstellung, das sind zwei wichtige Faktoren. Und der dritte Faktor ist der, dass die illegale NSDAP, die ja seit Juni 1933 aufgrund ihrer Terrorattentate in Österreich verboten war, schon sehr stark Fuß gefasst hat, und zwar nicht nur in urbanen Zentren, selbst in Tirol gibt es starke NSDAP-Gruppen. Auch bei den letzten freien Wahlen in Tirol sieht man schon deren politische Stärke. Also diese drei Komponenten führen dann zum Triumphzug. Und natürlich, man muss auch sagen, man sieht nur die Bilder des Jubels, was dahinter passiert, dass Zehntausende sofort verhaftet werden, dass Juden und Jüdinnen offen attackiert werden, gezwungen werden, die Parolen für die Schuschnigg-Volksbefragung auf der Straße mit der Hand und einem Kübel aufzuwaschen. Wilde Arisierungen von Nachbarn, von Geschäften. Also da öffnet sich wirklich, wie das Karl Zuckmeier, der damals in Wien war, formuliert hat, die Hölle. Und es bricht sozusagen auch aus vielen hervor. Da merkt man auch den sehr tiefen, vor allem auch katholischen bis rassistischen Antisemitismus der Österreicher, der da innerhalb weniger Stunden plötzlich eine politische Lage in eine völlig andere Richtung kippt und dann total explodiert. Also es sind, glaube ich, zwei Bilder, mit der sich die österreichische Gesellschaft auch heute noch auseinandersetzen muss. Das eine Bild ist dieser hysterische Jubel, wie Hitler einzieht und die Wehrmacht, und das andere ist dieses wirklich schändliche Verhalten gegenüber Juden und Jüdinnen auf allen Ebenen.
Dieses Land ist deutsch. Es hat seine Mission begriffen. Es wird sie erfüllen. Und es soll an Treue zur großen deutschen Volksgemeinschaft von niemandem überboten werden.
Nach dem Anschluss funktioniert tatsächlich alles schneller, hängt aber auch damit zusammen, dass die NSDAP in Deutschland natürlich schon auch gut vorbereitet war. Es gab die notwendigen schwarzen Listen. Auch die rassistische Politik in Deutschland war ja schon längst weiterentwickelt als noch 1933, 34. Also es gab die entsprechenden rassistischen Gesetze. Was man aber sagen muss, dass die Österreicher teilweise schneller waren als die deutschen neuen Herren. Und es gibt zum Beispiel im Bereich der Bundestheaterverwaltung, Staatsoper, Wiener Philharmoniker als privater Verein oder Burgtheater sofort innerhalb weniger Tage und Wochen schwarze Listen über Juden und Jüdinnen oder selbst über jene, die einen jüdischen Ehepartner hatten. Also man hat da noch einmal etwas draufgelegt, und dann wird in einer Gruppe um Adolf Eichmann, der ja in Linz aufgewachsen ist, wo auch sehr viele österreichischstämmige, sich aber als deutsche verstehende SS- und NSDAP-Männer um ihn arbeiten, eine Zentralstelle für jüdische Auswanderung etabliert, um möglichst schnell zwei Ziele umzusetzen: möglichst viel Vermögen und Geld den Juden und Jüdinnen abzupressen zugunsten des Deutschen Reiches und gleichzeitig sie sehr schnell in die Auswanderung zu drängen. Und da muss man sagen, dass dieses Wiener Modell, das sogenannte, perfekt funktioniert, wird ja dann auch im Protektorat Böhmen und Mähren angewandt, also hat sozusagen so etwas wie eine Art Beraubungsvorbildcharakter.
Die vier Großen haben nun wahrlich lange genug Gericht über uns gehalten. Und sie haben erkannt, dass eine lebendig begrabene Republik nicht schuldig werden konnte.
Also natürlich hat die Opferdoktrin im Kalten Krieg auch eine wichtige Note für die Westalliierten, aber es ist auch etwas, das wir ganz stark von den Österreichern selber getragen. Und es ist auch etwas, um vor der Verantwortung sich schnell zu exkulpieren. Und man merkt das sehr deutlich am ersten Staatskanzler der Zweiten Republik, Karl Renner, der ja 1938 in zwei Interviews den Anschluss, obwohl Sozialdemokrat, doch befürwortet hat, auch in einer internationalen Publikation, und dann als erster Staatskanzler die Proklamation der provisorischen Staatsregierung Renner entwickelt hat, wo er sich unter die österreichische Gesellschaft zum Opfer erklärt hat und gleichzeitig alle Schuld auf die Deutschen, die Preußen und ein paar irre geleitete österreichische illegale Nazis reduziert hat.
Wien, den 27. April 1945. Angesichts der Tatsache, dass der Anschluss des Jahres 1938 nicht durch Verhandlungen von Staat zu Staat vereinbart und durch Staatsverträge abgeschlossen, sondern durch militärische Bedrohung von außen und den hochverräterischen Terror einer nazifaschistischen Minderheit eingeleitet, endlich durch militärische, kriegsmäßige Besetzung des Landes dem hilflos gewordenen Volke Österreichs aufgezwungen worden ist, und angesichts der Tatsache, dass die nationalsozialistische Reichsregierung Adolf Hitlers Kraft dieser völligen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Annexion des Landes das macht- und willenlos gemachte Volk Österreichs in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt hat, den kein Österreicher jemals gewollt hat, erlassen die unterzeichneten Vertreter aller antifaschistischen Parteien Österreichs ausnahmslos die nachstehende Unabhängigkeitserklärung. Die Demokratische Republik Österreichs ist wiederhergestellt und im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten. Der im Jahre 1938 dem österreichischen Volk aufgezwungene Anschluss ist null und nichtig. Zur Durchführung dieser Erklärung wird unter Teilnahme aller antifaschistischen Parteirichtungen eine provisorische Staatsregierung eingesetzt und vorbehaltlich der Rechte der besetzenden Mächte mit der vollen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt betraut. Von diesem Tage an stehen alle Österreicher wieder im staatsbürgerlichen Pflicht- und Treueverhältnis zur Republik Österreich.
Wenn man sich die Zeitzeugenerinnerungen, die Dokumente anschaut, ist es wirklich etwas, was auch nicht nur durch die Moskauer Deklaration 1943 nach Österreich getragen wurde, also von den Alliierten, sondern etwas, was man auch hier empfunden hat aufgrund der Tatsache der Bombenangriffe, der extremen Nahrungsmittelprobleme, der großen Flüchtlingswellen. Und es ist auch sehr typisch, dass Nationalsozialisten, wenn sie sich so Pardonierungsschreiben aus dem Jahr 45, 46 ansehen, sich plötzlich als völlig andere Menschen präsentieren, weil sie selber das Gefühl haben, wir sind ja eigentlich Opfer, wir sind aus dem Job geworfen worden, das Haus ist ausgebombt und vergessen sozusagen ihre eigene Vorgeschichte. Also es kommt ja zu einer teilweise totalen Opfer-Täter-Umdrehung und das verstärkt sich eigentlich dann gerade auch bei den Nationalsozialisten selber, die teilweise interniert werden, zum Beispiel in Klagenfurt oder auch verhaftet sind. Und ab 1949 gibt es ja eine eigene Partei für ehemalige NSDAP-Mitglieder in Österreich, den VDU, das ist der Vorläufer der heutigen FPÖ. Und der VDU macht nichts anderes, als die ehemaligen Ariseure auch als Opfer zu deklarieren. Also eine völlige Umdrehung der Realitäten und es funktioniert bestens.
Ja, das sind sie also, die politischen Wurzeln der FPÖ und damit begrüße ich euch sozusagen zurück im Heute. Die FPÖ sitzt nämlich seit Januar in der Regierung und die magische 100-Tage-Grenze erreichen wir dann Ende März. Bis dahin will ich unbedingt eine Folge mit aktuellen Themen aufnehmen. Ihr habt das sicherlich verfolgt in den letzten Wochen, zum Beispiel den Skandal um Liederbücher in den Burschenschaften mit antisemitischen Texten. Vielleicht auch die absurde Debatte um das Rauchverbot hier in Österreich beziehungsweise die Rücknahme des Rauchverbotes. Also all das werde ich natürlich besprechen. Warum das ein bisschen dauert, das hat einen Grund und zwar arbeite ich an einem Newsletter. Ich würde gerne einen wöchentlichen Newsletter veröffentlichen zu Österreich. Also einmal pro Woche sollt ihr dann ins Mailfach bekommen, was Wissenswertes, Lustiges, Bemerkenswertes über Österreich. Wird, glaube ich, ganz gut. Es macht Spaß, das zu erstellen und ich habe da Lust drauf. Hoffentlich wird das was. Und daran arbeite ich gerade verstärkt. Die letzten Worte in dieser Folge gehören wieder Oliver Rathkolb. Und zwar habe ich ihn gefragt, 80 Jahre Anschluss, warum muss uns das heute noch interessieren und warum ist das überhaupt noch aktuell? Ich verabschiede mich an der Stelle und sage auf Wiederhören. Baba, Servus.
Ich glaube, sie ist aus zwei Gründen eine wichtige historische Auseinandersetzung. Erstens einmal, und das ist mir persönlich sehr wichtig, ist es notwendig auch zu zeigen, was eine Diktatur bedeutet und welche Vorteile die Demokratie hat. Man muss leider sagen, die Österreicher haben wirklich keinen Verfassungspatriotismus und sehen Demokratie als selbstverständlich an. Das ist gerade heute nicht mehr der Fall. Das zeigen auch über unsere Umfragen, wo wir zwischen 2007 und 2017 ein ungefähr 10-prozentiges Ansteigen aller autoritären Parameter festgestellt haben. Also auch diese steigende Suche nach einem starken Führer, durchaus auch ohne Parlament, kann schon dann auch eine Zustimmungsrate von 20-25% aus dem Stand bekommen. Also hier gibt es einen auch europäischen, internationalen Trend, wo auch unsere Erkenntnis ist, wenn ich ein kritisches Geschichtsbewusstsein gegenüber dem Nationalsozialismus habe, dann erkenne ich auch sozusagen eher die Gefahren für die Demokratie in der Gegenwart, vor allem für die parlamentarische Demokratie. Und der zweite Punkt ist ein nicht unwesentlicher, die Österreicher, die eine sehr starke, kleinstaatlich orientierte, mit Neutralität aufgeblasene, selbstbewusste Identität im Kalten Krieg entfacht haben, sind sozusagen momentan auf einer neuen Suche. Das erklärt auch sozusagen diese politische Instabilität, die Suche nach irgendwelchen Parteien, die neue Angebote haben. Wir fühlen uns in der Europäischen Union nicht wirklich wohl, ja, obwohl wir sie auch akzeptieren, weil wir ja keine andere ökonomische Alternative haben als Kleinstaat, aber lieben tun wir Europa sicher nicht, ja. Und aufgrund der Migrations- und Asyl- und Fluchtdebatte gibt es wirklich eine für mich sehr überraschende, aber letzten Endes sehr logische neue Debatte, was ist jetzt ein Österreicher? Ja, ist ein Österreicher ein geflüchteter, als anerkannter Flüchtling, auch hier lebender Syrer, der noch dazu Muslim ist und keine christlichen Wurzeln hat oder vieles andere mehr? Das ist schon etwas, was die Gesellschaft beschäftigt. Und auch hier, glaube ich, ist es sehr wichtig, auch seitens der Medien, von der Politik kommt es leider viel weniger, ganz deutlich zu machen, welche Gefahren in so einem durchaus auch rassistisch untermauerten Nationalismus, wie das natürlich auch der deutsche und österreichische Nationalsozialismus gewesen ist, also die Ausgrenzung von anderen, in dem Fall von Juden und Jüdinnen. Und wenn man Umfragen ansieht, und wir haben das schon seit vielen Jahrzehnten getan, merkt man sehr deutlich, also dass der Antisemitismus nicht mehr das Problem der österreichischen Gesellschaft ist. Er ist hoch, er ist zu hoch, aber er ist nicht wirklich das zentrale politische Problem bei Vorurteilen. Wenn ich mir das Thema Muslime anschaue, die Möglichkeit, Moscheen zu bauen, dann sozusagen bin ich sofort in einer unglaublichen Aggressions- und Aufregungsliga. Und das ist sozusagen, glaube ich, das Problem der Österreicher. Und vielleicht gelingt es über die historische Reflexion, ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe, ein bisschen weniger Emotionalität für die aktuelle Migrationsdebatte zu bekommen. Ob das helfen wird, werden wir sehen.